请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 19. Dezember 2024, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Dann folgt die Sendung vom Mosaik in der Uterinfleisch Ausstellungen zum 10-jährigen Todestag von Han Baode, einem Architekten, Museumsleiter, Autor und Präsidentschaftsberater, vorstellt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang der zweite Teil des Interviews mit der RTI-Praktikantin Wang Jieling über ihre Sendungsreihe zu taiwanischer Literatur. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Taiwanischer Verteidigungsminister will Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen. Spezialpolizist soll Reisepläne des taiwanischen Präsidenten geleakt haben. US-amerikanischer Außenminister Blinken äußert sich zu Taiwan. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Der taiwanische Verteidigungsminister Wellington Gu hat sich am heutigen Vormittag bei einer Befragung im Parlament zu einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums geäußert. Der jährliche Bericht Military and Security Developments Involving the People's Republic of China wurde gestern veröffentlicht. Laut dem Bericht macht die chinesische Armee ungleichmäßige Fortschritte zu ihrem Modernisierungsziel bis 2027. Sie verstärke weiterhin ihren diplomatischen, politischen und militärischen Druck auf Taiwan. Außerdem stationiere die Armee die Marine in der Nähe Taiwans und verstärke dort ihre militärischen Aktivitäten. Verteidigungsminister Gu sagte, die USA hätten den Bericht aus einer globalen strategischen Perspektive geschrieben, um die Auswirkungen der militärischen Erstarkung der Kommunistischen Partei zu identifizieren. Die Taiwan betreffenden Teile würden die Bedrohung der Kommunistischen Partei gegenüber der Taiwanstraße sowie der indopazifischen Region betonen. Dies zeige, dass Chinas militärische Expansion eindeutig den regionalen Frieden und die Stabilität untergraben habe. Zudem habe dies die Besorgnis verschiedener Länder geweckt und ihre Zusammenarbeit im Bereich der regionalen Sicherheit verstärkt. Nach Gerüchten, ein Mitglied der taiwanischen Militärpolizei sei durch einen Geheimdienstmitarbeiter der Kommunistischen Partei Chinas angeworben worden sein und Sicherheitsinformationen geleakt haben, haben Untersuchungen nun einen weiteren Vorfall aufgedeckt. Ein Mitglied der 6. Truppe der Spezialpolizei mit Nachnamen Cao soll nicht öffentliche Informationen zu Reiseplänen des Präsidenten geleakt haben. Cao wurde daraufhin unter dem Vorwurf der Weitergabe von Geheimnissen verhaftet, während die Spezialpolizei ihn umgehend vom Dienst suspendierte. Die Sprecherin des Präsidialamtes Karen Gore sagte am heutigen Donnerstag, der Vorfall würde bereits gerichtlich behandelt werden. Das mutmaßliche gesetzeswidrige Handeln von Einzelpersonen schade nicht nur dem gewissenhaft arbeitenden Militär und der Polizei, sondern auch den Staatsbürgern und dem Land. Sie betonte ebenfalls, das Präsidialamt würde das Training für Soldaten, Polizisten und Beamte zur Bewahrung von Dienstgeheimnissen verstärken und das Bewusstsein für den Schutz der nationalen Sicherheit stärken. Der US-amerikanische Außenminister Anthony Blinken hat am gestrigen Mittwoch gesagt, China sage gerne, Taiwan sei alleine die Sache Chinas. Die Welt habe jedoch gesagt, doch, es ist unsere Sache. In den vergangenen 4 Jahren hätten die USA es geschafft, die europäisch-atlantische Region dazu zu bewegen, Taiwan mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Da 50% des kommerziellen Containerverkehrs täglich durch die Taiwanstraße geht und 70% der Mikrochips in Taiwan hergestellt werden, würde es laut Blinken zu einer weltweiten Wirtschaftskrise kommen, wenn Taiwan betroffen wäre. Das habe europäische Länder dazu veranlasst, eine aktivere Haltung gegenüber China einzunehmen. Die Reaktion der internationalen Gemeinschaft auf den russischen Angriff auf die Ukraine sei eine Lehre für China gewesen, so Blinken. Immer mehr Länder betonten die Bedeutung der Aufrechterhaltung des Friedens in der Taiwanstraße, da dieser tiefgreifende Auswirkungen auf die Interessen aller habe. Die Aussagen kamen in einem Foreign Affairs Interview, in dem Blinken sich zu der globalen politischen Situation äußerte. Die Amtszeit Blinkens, die 2021 begann, wird im Januar 2025 mit der Amtszeit von Präsident Biden zu Ende gehen. In ganz Taiwan gibt es über 800.000 Arbeitsmigranten, fast die Hälfte davon sind Frauen. Häufig kommen diese Frauen gerade in ihren gebärfähigen Jahren zum Arbeiten nach Taiwan und sind daher oft besonderen Herausforderungen in der Familienplanung ausgesetzt. Um Taiwaner über die Lebensrealität und rechtliche Situation dieser Mütter aufzuklären, hat die Vereinigung Serve the People aus der nordtaiwanischen Stadt Taoyuan gemeinsam mit dem Deutschen Institut in Taipei die Ausstellung Women No Cry über die Lebensgeschichte von migrantischen Müttern organisiert. Darin stellen sie die Geschichten von 10 Arbeitsmigrantinnen vor und zeichnen ein Bild ihres mutigen Widerstands gegen ihre Unterdrückung. Auf der Pressekonferenz zur Eröffnung der Ausstellung heute Morgen sprach Rini, eine der Protagonistinnen der Ausstellung. Außerdem wurde der Dokumentarfilm »Als das Flugzeug vorbeiflog« gezeigt, produziert vom preisgekrönten Filmemacher Tsai Chonglong. Der Film zeigt den Alltag in dem von Serve the People betriebenen Frauenhaus und beleuchtet die Schwierigkeiten der Migrantinnen, in Taiwan ihre Kinder aufzuziehen. Andreas Hofem, stellvertretender Direktor des Deutschen Instituts in Taipei, sagte in seiner Rede, dass das Deutsche Institut ein Teil Taiwans sei und einen Beitrag zur taiwanischen Gesellschaft leisten möchte. Was die Menschenrechte der weiblichen Arbeitsmigrantinnen angehe, stünde Taiwan vor einigen Herausforderungen. Das Deutsche Institut hoffe, man könne gemeinsam mit der taiwanischen Gesellschaft darauf reagieren, besonders da die taiwanische Gesellschaft die Früchte der Arbeit von Arbeitsmigrantinnen genieße. Diese Gruppen von Menschen verdienen daher Akzeptanz und grundlegende Würde. Der Direktor für Migrationspolitik der Serve the People Vereinigung, Wang Ying Da, sagte, die Vereinigung würde seit 10 Jahren Schutzzentren für Arbeitsmigranten betreiben. Derzeit betreibe man insgesamt 3 Schutzzentren, unter anderem für indonesische, vietnamesische und philippinische Arbeitsmigranten. In diesen 10 Jahren habe man bereits über 1000 Arbeitsmigranten geholfen, eine Unterkunft zu finden, Arbeitsstreitigkeiten zu lösen sowie Beratung angeboten. Dabei sei man auf viele strukturelle Probleme aufmerksam geworden, was die Ausstellung inspiriert habe. Die kostenlose Ausstellung ist vom 19. bis zum 23. Dezember von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr abends im Songshan Cultural and Creative Park in Taipei zu sehen. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat am heutigen Donnerstag eine Delegation der US-Denkfabrik Brookings Institut empfangen. Er sagte, Taiwan stehe an der Spitze der ersten Inselkette und würde den 4-Säulen-Friedensaktionplan aufrechterhalten, um die Sicherheit Taiwans und die Stabilität des Indo-Pazifiks zu bewahren. Die erste Inselkette bezieht sich auf die Inselkette im Pazifik, welche das japanische Archipel, Taiwan, die nördlichen Philippinen und Borneo umfasst. Die 4 Säulen sind ein Konzept, das Präsident Lai Ching-te bereits vor seiner Präsidentschaft vorgestellt hat. Sie beziehen sich auf die Stärkung der nationalen Abwehrkraft, die Erhöhung der wirtschaftlichen Sicherheit, die Erweiterung der Zusammenarbeit mit demokratischen Partnern und die Bewahrung des Status quo. Beim Empfang der Delegation des Brookings-Instituts drückte der Präsident seine Hoffnung aus, mit den USA und anderen demokratischen Staaten gemeinsam zusammenzuarbeiten, um die weltweite Demokratie und Wohlstand voranzutreiben. Cecilia Rouse, Präsidentin des Brookings-Instituts, sagte, dass sich die USA zwar in einem Regierungswechsel befinden, die von Taiwan und den USA geteilten Werte und Interessen sich jedoch nicht ändern würden. Suzanne Maloney, Vizepräsidentin des Instituts, und Ryan Haas, China- und Taiwan-Experte des Instituts, waren ebenfalls Teil der Delegation. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 236,42 Punkte gesunken. Das sind 1,02%. Damit lag der Abschlusskurs bei 22.932,25. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 410,161 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 12,07 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 19. Dezember. Heute bleibt es in Taiwan im Norden kühl und bewölkt mit vereinzelten Regenschauern bei Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Im Süden hingegen scheint sowohl an der Ostküste und Westküste die Sonne bei wärmeren Temperaturen von 15 bis 22 Grad. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 20. Dezember. Morgen steigen die Temperaturen im Norden leicht an, auf 14 bis 17 Grad. Lediglich im Nordosten kommt es weiterhin zu Regenschauern. Im Süden steigen die Temperaturen ebenfalls auf bis zu 25 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 19. Dezember 2024 von Radio Taiwan International. Nun hören Sie vom Mosaik.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 20. November jährte sich der Todestag des Architekten und Präsidentschaftsberaters Han Baude. Han Baude wurde 1934 in der chinesischen Provinz Shandong geboren und erhielt einen Bachelorabschluss in Architektur von der Nationalen Chengkung-Universität, einen Masterabschluss in Architektur von der Harvard-Universität und einen Masterabschluss in Kunst von der Princeton-Universität. Er war einst Dekan der Fakultät für Architektur an der Donghai-Universität in Taichung, Dekan des Instituts für Technologie an der Nationalen Chungxing-Universität, ebenfalls Taichung, Direktor des Nationalmuseums für Naturwissenschaften in Taichung und Präsident der Nationalen Tainan Kunsthochschule sowie Vorsitzender der Museumsvereinigung der Republik China, Vorsitzender der Nationalen Stiftung für Kultur und Kunst und Direktor des Museums der Weltreligionen. Darüber hinaus leitete er das Architektenbüro Han Guang, war Berater des Präsidialamts, Berater des Rates für kulturelle Angelegenheiten und Mitglied des Beratungsausschusses des Kultusministeriums. Er hat 1968 den National Top 10 Outstanding Young Architecture Award gewonnen. 1994 wurde ihm die Kulturmedaille des Kulturministeriums erster Klasse verliehen. Im Jahr 2000 erhielt er die Architekturmedaille der Architekturgesellschaft der Republik China und 2006 den ersten Architekturpreis innerhalb des Nationalen Kunst- und Literaturpreises. 2007 wurde ihm die Ehrendoktorwürde der Kunsthochschule Tainan verliehen und im Jahr 2008 die Ehrendoktorwürde der Nationalen Taiwan-Universität. Darüber hinaus erhielt er im Jahr 2009 den Preis des Goldenen Dreifußes für die beste Zeitschriftenkolumne und 2010 den China Architectural Media Award für herausragende Leistungen. An dieser Auflistung lässt sich die Bedeutung dieses Mannes für Taiwan erkennen, die auch dank seiner zahlreichen Bücher, die er geschrieben hat, noch länger weiterwirken wird. So erstaunt es nicht, dass aus Anlass seines 10. Todestages gleich 3 Ausstellungen in 3 unterschiedlichen Museen mit verschiedenen Schwerpunkten eröffnet wurden, nämlich eine Kalligraphieausstellung im Nationalen Taiwan Handwerksforschungs- und Entwicklungsinstitut, das sich neben dem Nationalen Geschichtsmuseum befindet, eine Architekturausstellung im Taiwan Museum und eine Ausstellung unter dem Thema Han Baude setzt Schwerpunkte im Museum der Weltreligionen, dem er einige Jahre als Direktor vorstand. Alle 3 Museen befinden sich in Taipei und Neu-Taipei. In seiner Ansprache zur Kalligraphieausstellung erzählte Kultusminister Li Yuan eine Anekdote aus den 1990er Jahren. Damals sei er mit der Produktion des Dokumentarfilms auf der Suche nach Taiwans Lebenskraft beauftragt worden. Die Richtung, die seine Produktion einschlug, habe sich jedoch von den Erwartungen der Fernsehgesellschaft unterschieden, was zu einem Konflikt hätte führen können. Aber er habe zufällig gehört, dass Han Baude, der damals als Berater tätig war, bei einem Treffen sagte, Zitat, »Diese Person, die Sie gefunden haben, ist wie ein Papierdrachen. Seine Leine ist gerissen. Da er ein Drachen ist, lassen Sie ihn fliegen. Fangen Sie ihn nicht wieder ein.« Zitat Ende. Diese unerwartete Aussage Baus habe ihn tief beeindruckt und sich ihm ins Gedächtnis eingegraben. Li Yuan sagte weiter, dass Han Baude in Taiwan in den Bereichen Architektur, Vorbereitung des Naturwissenschaftsmuseums, Erhaltung von Kulturgütern, Geisteswissenschaften, Geschichte und Ästhetik quasi als ein Aufklärer gewirkt habe. Daher sei es von besonderer Bedeutung, dass es dem Kultusministerium gelungen sei, zu seinem 10. Todestag mehrere Museen zusammenzubringen und jeweils Gedenkausstellungen zu veranstalten. Im Ruhestand habe sich Han Baoder viel mit Kalligraphie beschäftigt und es sei ihm ein Wunsch gewesen, seine Werke einmal auszustellen. Dieser Wunsch konnte ihm nun erfüllt werden. Seine Kalligraphie zeige einen recht malerischen Stil, was nach Li Yuan darauf zurückzuführen sei, dass sein Vater immer gesagt habe, Kalligraphie sei wie Zeichnen. Han Baoder selbst sagte einmal, dass Kalligraphie lebendige Architektur sei und Architektur dreidimensionale Kalligraphie. Für ihn war also beides integraler Bestandteil seines Lebenswerks. Die Kalligraphieausstellung zeigt 102 Werke, die seine kreative Reise und seine künstlerischen Prinzipien widerspiegeln. Sie ist thematisch in 4 Abschnitte gegliedert, nämlich Lernen von der Vergangenheit, wo seine Auseinandersetzung mit traditionellen Kalligraphiestilen gezeigt wird, Lyrik in der Kalligraphie, wo der Fokus auf die emotionale Tiefe und persönliche Ausdruckskraft in seinen Werken gelegt wird, Komposition und Anordnung, wo die innovative räumliche Komposition hervorgehoben wird, sowie Innovation und Frische, die seine modernen experimentellen Ansätze zeigt. Die Ausstellung betont den Einfluss von Hans architektonischem Denken auf seine kalligraphische Arbeit und bietet eine seltene Gelegenheit, die Verbindung zwischen seinen Werken und seiner kulturellen Vision zu erleben. Sie läuft noch bis zum 23. Februar 2025. Im Taiwan-Museum wiederum werden seine wichtigsten Bauten und ihre Besonderheiten vorgestellt. Was die Architektur anbelangt, so war er fest davon überzeugt, dass die künstlerischen Aspekte bei der Planung eines Baus nicht überwiegen dürften, es sei denn, der Architekt baue ein Haus für sich selbst. Es müsse ein Kompromiss, ein Gleichgewicht zwischen den Visionen des Architekten und den Bedürfnissen derer gefunden werden, die den Bau später nutzen würden. Er nannte das Mahayana-Architektur. Er sagte, Architektur sei eine soziale Kunst, sie sei nicht mit einer Bildrolle zu vergleichen, die man entweder zu Hause aufhängen oder aber wegräumen könne. Sobald ein Gebäude fertiggestellt sei, solle es in der Lage sein, eine enge Verbindung mit der Gesellschaft einzugehen. Auch wenn man ein Projekt sehr gut gemacht habe und seine ganze Energie da hineingesteckt habe, das Publikum bei seinem Anblick aber nichts fühle, dann sei man gescheitert. Erfolg sei nicht nur das Gewinnen von Preisen innerhalb der Architekturgemeinschaft. Echter Erfolg sei es, wenn die Öffentlichkeit eine Verbindung mit dem Werk fühle. Han Baoder hatte ja an der Harvard und an der Princeton-Universität studiert. Zwei Universitäten, die im Bereich Architektur ganz unterschiedliche Schwerpunkte setzten. Während Harvard, zumindest zu seiner Studienzeit, sich nur mit moderner Architektur beschäftigte, legte Princeton großen Wert auf die Kunst- und Baugeschichte. Beide wirkten sich auf sein späteres Schaffen sichtbar aus. Zunächst arbeitete er in Bauhaus-Tradition mit rechteckigen Räumen, doch später ging er nicht nur dazu über, lokale Baumaterialien einzusetzen, wie zum Beispiel Holz und Bambus für eine Jugendherberge im Bambuswald von Seetow, sondern auch Projekte in traditionellen Baustilen wie dem Minan-Stil der südchinesischen Provinz Fujian, wie bei der Jugendherberge in Kending, und im Jiangnan-Stil von Suzhou, wie bei Nanyuan, dem größten Garten chinesischen Stils in Taiwan, zu schaffen. Auf dem Campus der Nationalen Kunsthochschule Tainan, für dessen Planung und Bau er verantwortlich war, steht heute ein Han Baoder Gedächtnismuseum, das von einem seiner Schüler gebaut wurde. Es ist zwar von der Grundfläche nicht sehr groß, der Bau dafür umso interessanter. Sowohl der Campus als auch das Museum sind einen Besuch wert. Han Baoder war auch sehr an der Ästhetikerziehung interessiert, ein Thema, zu dem er mehrere Bücher schrieb. Er wünschte sich keinen akademischen Zugang zur Ästhetikerziehung, denn Ästhetik sei eine universelle menschliche Erfahrung. Seine Hoffnung war es, dass jedermann durch Erziehung eine ästhetische Sensibilität entwickeln könne, was seiner Meinung nach die Verantwortung jeder Zivilisation sei. Aus all seinen Äußerungen lässt sich ersehen, dass Han Baoder ein sehr gebildeter und durch demokratisch gesinnter Mensch war.
Weiter geht es im Programm mit Rund um die Insel.
Rund um die Insel.
Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Sophia Wang, die vor kurzem ein Praktikum bei uns durchgeführt hat. Im Rahmen dieses Praktikums hat sie unter anderem 10 Bücher gelesen, die sie Ihnen zurzeit jede Woche Samstag in Literarische Brücken, Literatur, die Grenzen überschreitet, vorstellt. Wir steigen gleich dort in mein Interview mit ihr ein, wo Sophia Wang beginnt, die Bücher 6 bis 10 vorzustellen.
Und von der 6. Folge bis zur 10. Folge stelle ich Bücher vor, die nach dem Jahr 2000 veröffentlicht wurden. Viele der Bücher wurden halb realistisch und halb fiktiv geschrieben. Die Buchtitel sind der Reihenfolge nach Die Insel der Göttin, Der Mann mit den Facettenaugen, Der Kirschbaum meines Feindes, Ghost Town und Am Fuße des Kavalungang, eine philosophische Reise. Bei den Werken Die Insel der Göttin hat die Autorin ihre eigene Familiengeschichte mit taiwanischer Geschichte kombiniert, so dass sie empfehlenswert sind für Leserinnen und Leser, die sich für taiwanische Geschichte interessieren. Das Buch Der Mann mit den Facettenaugen, das auf internationaler Ebene viel Anerkennung fand, verbindet eine halb fantastische Geschichte mit einer fesselnden Erzählweise über die Natur. In dem Buch Der Kirschbaum meines Feindes ist der Schreibstil des Schriftstellers schön und angenehm. Wenn man gerne Literaturwerke liest, bei denen es um Naturatmosphäre geht, dann ist Am Fuße des Kavalungang eine philosophische Reise auch empfehlenswert, denn das Buch enthält viele Namen spezieller Pflanzen und Tiere und stellt dabei auch philosophische Überlegungen an. Zum Beispiel die Zuneigung zwischen einem ermordeten Mädchen und ihrer Mutter. Und das Buch Ghost Town thematisiert das Kindheitstrauma des Protagonisten und die Konflikte, die in einer traditionellen Familie innerhalb einer konservativen Dorfgemeinschaft oft vorkommen. Ich kann die Bücher hier nur ganz allgemein erwähnen, da wir im Interview nicht genügende Zeit haben. Detaillierte Informationen über die erwähnten Literaturwerke können die Hörerinnen und Hörer auf unserer Webseite unter der Rubrik Fokus bei der Sendung Literarische Brücken – Literatur, die Grenzen überschreitet – finden.
Da ist eine Menge Bücher vorgestellt. Hast du dabei auch Bücher ausgewählt, die du sonst nicht lesen würdest?
Es gibt tatsächlich Bücher, die nicht zu meinem Lesegeschmack passen. Ich habe alle Bücher gelesen, egal ob sie mir richtig gefallen oder nicht. Da ich Rezensionen über diese Literaturwerke schreibe, finde ich es wichtig, dass ich selbst alle Bücher richtig lese. Auch bei den Büchern, die für mich nicht geeignet sind, habe ich zumindest einmal gelesen. Bei manchen Geschichten fand ich, dass die Lebenssituation des Protagonisten oder der Protagonistin finster oder dunkel ist. Ich konnte es zum Teil nur schwer über das Herz bringen, die ganze Geschichte mit entsprechend tragischem Schluss bis zu Ende zu lesen. Aber alle Bücher sind empfehlenswert und bedeutend, deswegen wurden sie auch in weitere Sprachen übersetzt.
Welche Bücher haben dir denn besonders gefallen und warum?
Stories of the Sahara, Die Insel der Göttin und Am Fuße des Kavalungang, eine philosophische Reise, haben mir besonders gefallen. Ich mache hier kein Ranking. Ich nenne sie hier in der Reihenfolge nach ihrem Erscheinungsjahr. Der Schreibstil von der Autorin im Buch Stories of the Sahara ist sehr poetisch. Ihre Erzählweise ist gespickt mit Adjektiven und Metaphern, die ich besonders schön finde. Manche Lebensüberlegung oder Lebensperspektive, die im Buch erwähnt sind, finde ich motivierend auch für moderne Leserinnen und Leser. Das Buch »Die Insel der Göttin« handelt von einer halbrealen Familiengeschichte – Die Geschichte enthält zahlreiche taiwanische religiöse Bräuche und volkstümliches Hintergrundwissen und sie erzählt von den Widersprüchen zwischen verschiedenen Gruppen in der taiwanischen Gesellschaft. Beim Lesen spürt man den Geheimnissen der Vergangenheit nach. Im Verlauf des Buchs wird die Familiengeschichte aufgelöst, die ich besonders fesselnd fand. Gleichzeitig lernt man beim Lesen des Romans viel über taiwanische Bräuche kennen, deshalb finde ich ihn auch empfehlenswert für ausländische Leserinnen und Leser. Der Schreibstil der Autorin im Buch Am Fuße des Kavelungang, eine philosophische Reise, schafft eine ruhige und warmherzige Atmosphäre. Das Buch wurde mit schönen Naturbeschreibungen und glaubwürdiger Darstellungsweise geschrieben. Deswegen wollte ich es gerne mehrmals durchblättern.
Und du hast schon erwähnt, dass man eben bei dem einen oder anderen Buch etwas über Taiwans Kultur lernen kann. Was hast du denn selbst etwas Neues? Also beim Lesen dieser Bücher hast du selbst etwas Neues über Taiwan oder über Taiwans Literatur gelernt?
Ich habe tatsächlich viel gelernt. Ich habe deutsche Sprache und Kultur an der Universität studiert. Ich studierte keine chinesischsprachige Literatur. Ich habe versucht, die Bücher nach ihrem Inhalt so neutral wie möglich vorzustellen, weil ich sie nur gelesen, aber nicht erforscht habe. Beim Lesen habe ich viel von den detaillierten Beschreibungen der Autoren über die taiwanische Gesellschaft gelernt oder davon, wie sie mit Metaphern die Realität reflektieren. Ich bin beim Lesen immer wieder erstaunt, wie schön man die Texte in meiner Muttersprache gestalten kann.
Was sind jetzt deine Pläne nach deinem Praktikum bei uns?
Morgen fliege ich nach Deutschland, um meine Gastfamilie in Münster zu besuchen. Mein kurzfristiger Plan ist es, mit meiner Gastfamilie Weihnachten zu verbringen. In ihrem Wohnzimmer gibt es ein Buch über den Umgang mit Menschen von dem Schriftsteller Adolf Freiherr Knigge aus dem 18. Jahrhundert. Das ist eins meiner Lieblingsbücher und ich lese das Buch jedes Mal wieder, wenn ich bei meiner Gastfamilie wohne. Mein langfristiger Plan ist es, weiter in Richtung Sprachwissenschaft oder Kulturwissenschaft zu studieren, auf Deutsch zu schreiben, lesen und über ein bestimmtes Thema zu forschen, finde ich interessant. Ich würde gerne meine Deutschsprachkenntnisse weiter verbessern und, wenn es möglich ist, in Deutschland studieren oder promovieren.
Gut, dann wünsche ich dir bei deinen Vorhaben viel Erfolg. Erstmal viel Spaß jetzt über Weihnachten in Deutschland. Und dann, ja, wünsche ich dir viel Glück und viel Erfolg bei deinem zukünftigen Studium dann. Vielen Dank, dass du hier warst, nicht nur hier zum Interview, sondern auch für das Praktikum.
Vielen Dank. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Möglichkeit, im Studio über meine Sendung erzählen zu können.
Sagt Sophia Wang, mit der ich mich über ihr literarisches Projekt während ihres Praktikums bei RTI unterhalten habe. Wenn Sie neugierig auf die Bücher geworden sind, die Sophia gelesen hat, schalten Sie doch Literarische Brücken, Literatur, die Grenzen überschreitet, ein. Jede Woche Samstag erklärt Sophia zu einem neuen Buch, worum es in dem Buch geht, über die Erzählung und den Autor und was das Buch lesenswert macht. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 19. Dezember 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.